Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's.
Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Manches ist zeitlos, so wie die dummen Sprüche von Heinz Erhardt, und deswegen heiße ich nicht nur Axel Weber, sondern auch Sie in 2026. Herzlich willkommen, willkommen im neuen Jahr und natürlich willkommen beim Spielstudio, dem Podcast von Westlotto für die Glücksspielbranche. Vor uns liegt ein neues Jahr und in dem wird es für das Glücksspiel und alle, die daran beteiligt sind, extrem spannend. Genauso spannend, erhoffe ich, werden meine Gäste in diesem Jahr sein. In jedem Monat gibt es wieder einen entsprechenden Podcast und der kommt, Sie wissen das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aus Politik, aus Sport, aus Glücksspiel, Gesellschaft oder Kultur und hat im weiteren Umfeld natürlich irgendwas mit unserer Branche zu tun. Wen darf ich also heute in der 41. Folge begrüßen?
Marco Schmitz. Unser heutiger Gast ist ein waschechter Düsseldorfer. Und einer, der sich seit vielen Jahren für seine Stadt und das Land engagiert. Ob im Ehrenamt, zum Beispiel als Präsident einer Karnevalsgesellschaft, oder in der Politik, die er schon als 16-Jähriger für sich entdeckt hat. Nur zu protestieren reicht nicht. Man muss selbst aktiv werden, sagt Marco Schmitz. Mit dieser Haltung ist er 1997 in die CDU eingetreten. Heute ist er direkt gewählter Abgeordneter im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Besonders am Herzen liegt ihm die Sozialpolitik. Als Vorsitzender des Stiftungsrats der Sozialstiftung NRW entscheidet er mit, wie die Erlöse aus dem Lottoprinzip und der staatlich konzessionierten Spielbanken in soziale Projekte fließen. Sein Ziel? Die Probleme und Notlagen der Menschen in Nordrhein-Westfalen anpacken und ein soziales, lebenswertes Land mitgestalten. Willkommen im Westlotto-Spielstudio. Marco Schmitz, Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender des Stiftungsrats der Sozialstiftung NRW.
Und ich sage herzlich willkommen, Herr Schmitz. Schön, dass Sie heute mein Gast sind.
Hallo, Herr Weber. Schön, mit Ihnen zu sprechen.
Ja, super. Ein wirklich schöner Überraschungsgast, weil, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von dem kenne ich gar nicht so viel und da haben wir richtig ordentlich was zu besprechen. Als erstes vielleicht mal was Persönliches, was auch die Glücksspielbranche angeht. Wir kommen ja gleich dazu, wie Sie in den verschiedenen Funktionen damit zu tun haben. Sind Sie Lottospieler?
In der Tat ja, das spiele ich immer mal wieder, gerade wenn ein Euro-Jackpot groß ist. Und ich habe meinen beiden Jungs, ich habe zwei Kinder, versprochen, dass wenn ich irgendwann mal im Lotto gewinne, dann kaufen wir uns ein Wohnmobil, weil meine Frau nämlich keins haben möchte. Und das ist der Deal. Wenn wir im Lotto gewinnen, dann kaufen wir das.
Das ist sehr schön, dass man Lotto auch damit verbinden kann, in der Beziehung auch auf eine neue Ebene zu kommen. Wunderbar. Sind Sie denn aus einer Lotto-Familie? Also viele Lottospieler, die kennen das ja von klein auf. War das bei Ihnen auch so oder haben Sie quasi von selbst angefangen?
Nee, also meine Eltern haben wirklich nie Lotto gespielt. Ich könnte mich nicht erinnern, dass da überhaupt mal ein Lottoschein gewesen ist. Meine Großmutter allerdings hat immer die gleichen Zahlen gespielt, ihr Leben lang. Und ich glaube, ein Onkel von mir hat sogar mal was gewonnen im Lotto, also ein bisschen mehr jetzt, nicht nur 20 Mark oder 50 Mark, das war schon eine fünfstellige Summe.
Ja, man kann bei Lotto natürlich sehr, sehr viel gewinnen und in der Tat, man kapriziert sich ja häufig immer auf die ganz großen Summen, aber es gibt auch viele Summen, zum Beispiel fünfstellig oder sechsstellig, die ja auch schon einen bedeutenden Einschnitt ins Leben machen. Lieber Herr Schmitz, Sie sind waschechter Düsseldorfer, habe ich eben gehört, und sind seit 97 war im Einspieler, sind 28 Jahre in der Politik. Was war eigentlich der entscheidende Moment, dass Sie in die Politik eingestiegen sind?
Es war der Mangel an Geld. Ich war damals in der Pfarrjugend aktiv, in der katholischen Jugend, und der Landesjugend-, Kinder- und Förderplan sollte gekürzt werden. Und wir haben vor dem Landtag demonstriert. Und dann habe ich damals gesagt, ja, immer nur demonstrieren ist blöd, da musst du dich jetzt auch mal in einer Partei engagieren. Dann habe ich ein paar Jugendorganisationen angeschrieben und bin so damals dann in die Politik gekommen.
Ah, okay. Also Sie hätten ja damals auch schon Lotto spielen können, ne? Das hätte vielleicht das finanzielle Problem gelöst. Naja, gut, nur Ihr eigenes, aber nicht das für den Kinder- und Jugendring. Ne?
Das wäre auch definitiv die Summe, die das Land zur Verfügung gestellt hätte, hätte die damaligen Lotto-Jackpots bei weitem überschritten. Also das wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, damit klarzukommen.
Herr Schmidt, Sie sind im Arbeits-, Gesundheits- und Sozialausschuss und auch noch Digitalisierung. Und Sie sind ja auch direkt gewählter Abgeordneter über die vielen Jahre jetzt schon. Und damit stehen Sie für eine Begrifflichkeit, die wir immer so als Gemeinwohl betrachten. Denn Ihr Engagement ist natürlich, dass Sie auch Vorsitzender des Stiftungsrats der Sozialstiftung NRW sind. Was macht so eine Sozialstiftung?
Genau, also die Sozialstiftung, und das ist wirklich auch eines meiner ganz lieben Ehrenämter, kümmert sich darum, dass die Spielbankerträge, die in den Spielbanken hier in Nordrhein-Westfalen erwirtschaftet werden, dass die wieder guten Dingen zugutekommen. Und wir nutzen dieses Geld, das sind jedes Jahr so zwischen 25, also rund 25 Millionen Euro, wir nutzen das, um das mit unseren Partnern in der Wohlfahrt wieder an die Menschen auszustütten. Das haben die Kolleginnen und Kollegen, als das Spielbankengesetz 1974 damals initiiert worden ist, sehr gut gemanagt. Die haben gesagt, wenn wir Glücksspiel erlauben in Nordrhein-Westfalen, dann möchten wir, dass das Geld auch wieder den Menschen zugutekommt. Und seitdem gibt es die Sozialstiftung. Wir konnten im letzten Jahr unser 50-jähriges Jubiläum feiern. Und das nutzen wir natürlich dann auch, um die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit zu machen und viel Gutes zu tun.
Was sind das konkret für Projekte, die bei den einzelnen Organisationen dann bei Ihnen um Geld nachsuchen?
Das ist ganz unterschiedlich. Wir machen das, das ist wichtig, das ist die Stiftung, die mit der Wohlfahrtspflege zusammenarbeitet. Also es kann nicht jeder bei uns Geld beantragen, sondern es geht dann wirklich darum, was die Leute hier vor Ort machen. Und die Stiftung hat immer schon als Ideengeber fungiert. Also zum Beispiel die ersten Hospize wurden über die Stiftung finanziert. Heute ist das eine Regelfinanzierung. Dann haben wir sehr viel im Bereich der Eingliederungshilfe gemacht. Wir investieren in Steine, also wirklich der Bau von Wohnungen für Menschen in der Eingliederungshilfe, für Menschen mit Behinderungen, die die Unterstützung brauchen. Dann aber auch Wohnheime, Wohnungen. Und wir investieren in die Menschen selber, also in Arbeitsplätze, in Inklusionsunternehmen und versuchen da dann wirklich das Beste rauszuholen für die Bürgerinnen und Bürger. Und das wandelt sich aber immer wieder im Laufe der Jahre. Also aktuell zum Beispiel der Bereich Obdachlosenhilfe ist sehr stark. Housing First haben wir einen Schwerpunkt drauf gesetzt. Inklusion, dann Vielfalt. Also das ist auch immer ein bisschen dem Wandel der Zeit unterlegen.
Herr Schmidt, Sie haben gerade eine Begrifflichkeit benutzt, wir investieren in Steine. Ist das der Unterschied, dass die Sozialstiftung also tatsächlich größere Dinge fördert bei den gemeinwohlorientierten Organisationen, die ja über das Lotto-Prinzip selber auch Destinatäre sind? Also ist das eine Doppelförderung oder was ist nochmal die genaue Spezialität, warum sich die Sozialstiftung so stark im Gemeinwohl orientiert?
Das ist richtig, wir investieren in Steine, weil wir bewusst sagen, wir möchten an den Stellen, wo es keine Regelförderung gibt, wo es keine Möglichkeit gibt, dass andere Personen oder Organisationen fördern, dass wir genau da reingehen. Wir wollen nichts kompensieren, was jemand vielleicht nicht bewilligt bekommen hat, was aber über den Staat oder über einen anderen Verband gefördert werden kann, sondern wenn es nicht mehr möglich ist, dann gehen wir rein. Deswegen sprechen wir auch davon, wir wollen Möglichmacher sein. Wir machen das natürlich mit Partnern zusammen, also sowohl mit Lotto oder aber auch zum Beispiel mit der Aktion Mensch, die auch ein Partner von uns ist, wo wir gerne auch gemeinsam fördern, wo es machbar ist.
Ja, beim Gemeinwohl sollten wir ja auch alle zusammenstehen. Das ist ja sinnvoll. Ich erinnere mich, dass wir uns getroffen haben, Sie sprachen es eben an, bei der Jubiläumsveranstaltung der Sozialstiftung in Düsseldorf. Das war eine tolle Veranstaltung und wenn Sie mir gestatten, ich hatte damals den Eindruck, dass Sie, als Sie über die Stiftung geredet haben, auch mit einem gewissen Stolz über diese Stiftung geredet haben. Was macht Sie da stolz, dass Sie da Vorsitzender sind?
Also natürlich, ich spreche immer bewusst davon, dass wir eine Parlamentsstiftung sind und ich mache das vertretend für die Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen, die hier im Landtag sitzen. Und das ist auch ganz wichtig. Wenn wir Bescheide zum Beispiel übergeben, dann gucke ich, dass die lokalen Abgeordneten mit dabei sind, dass die versuchen, auch zu zeigen, was sie da für die Wahlkreise gemacht haben. Und die Stiftung hat in den letzten Jahren über 1 Milliarde Euro ausgeschüttet für gute Dinge. Und das ist natürlich etwas, wo man auch durchaus drauf stolz sein kann. Meine Vorgängerinnen und Vorgänger als Vorsitzenden haben das nie so sehr für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Und das war mir ganz wichtig, weil ich gesagt habe, das ist ein Fund, das ist eine gute Geschichte. Das müssen wir den Menschen auch erzählen, was hier alles passiert. Und deswegen bin ich da auch stolz, das machen zu dürfen und freue mich immer, wenn ich irgendwo hinfahre und ein Bescheid übergeben darf.
Sie haben gerade das Verhältnis angesprochen zwischen sozialer Aktivität und Glücksspiel. Wie stehen Sie dazu? Also häufig werden ja diejenigen Institutionen etwas schräg angeguckt, die sagen, ja, wir bekommen auch Geld aus dem Glücksspiel. Sie sind ja sogar Vermittler von Geld aus dem Glücksspiel. Sie haben keine Berührungsängste für diesen Finanzfluss?
Nein, überhaupt nicht. Man muss das aber klar und transparent machen. Bewusst haben Kolleginnen und Kollegen sich vor über 50 Jahren entschieden zu sagen, die Erträge werden genutzt, um wieder gute Dinge zu tun. Und wenn man das sieht, diese Summe, 1 Milliarde Euro, das ist ja jetzt auch eine Hausnummer, mit der wir Gutes getan haben. Und man muss aber auf der anderen Seite auch beim legalen Glücksspiel natürlich dann sagen, das ist reglementiert. Und das ist auch Aufgabe der Politik, sich darum zu kümmern. Solange das alles im rechtlichen Rahmen läuft, ist das okay. Und wir müssen natürlich auch den Menschen, die dann vielleicht Probleme damit haben, weil sie der Spielsucht unterliegen, entsprechend schützen, dass sie gesperrt werden, dass sie nicht mehr in die Spielcasinos dürfen, dass sie nicht mehr Lotto spielen können oder auch das Automatenspiel nicht mehr machen können. Aber ein verantwortungsvoller Umgang halte ich für sinnvoll. Das gehört auch zur Freiheit der Menschen. Der Spieltrieb ist in uns Menschen drin und das soll auch jedem freigestellt sein, das zu tun.
Braucht es nach Ihrer Meinung für dieses Umverteilungsprinzip, für dieses Lottoprinzip dann eigentlich sogar noch mehr öffentliche Aufmerksamkeit? Sie haben sich gerade bekannt und sagen, das habe ich für mich, ich nehme das für mich in Anspruch. Die Vorgänger haben es vielleicht nicht so getan. Ist das auch ein Appell, da mehr drüber zu reden?
Wir müssen uns da nicht verstecken. Also das ist ein Glücksspiel, gibt es, das weiß man auch. Und viele Institutionen profitieren davon. Und das sollte man auch sagen. Also jeder, der Lotto spielt, weiß, dass er damit auch kulturelle Aktivitäten, dass er soziale Aktivitäten unterstützt. Jemand, der ein Spielcasino ist, der weiß das zum Beispiel nicht zwingend. Das ist nämlich gar nicht so bekannt, dass die Erträge der Spielbanken auch genutzt werden, um damit gute Dinge zu tun. Und das sehe ich als meine Aufgabe, da mehr darüber zu reden, dass das den Menschen auch bewusst wird. Jetzt haben wir einen Partner mit der Merkur Spielgruppe, die ja von Westspiel übernommen haben, die Spielcasinos, die auch da ein Interesse dran haben, das natürlich in der Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und ich habe da auch keine Berührungsängste, das auch deutlich zu machen.
Herr Schmitz, Sie haben gerade ein Stichwort genannt, Kulturinstitutionen. Und wenn ich das eben im Einspieler richtig mitbekommen habe, dann tauchte da das Wort Karneval auf. Was hat denn Karneval mit Marco Schmitz zu tun?
Also als Karnevalspräsident der drittgrößten Karnevalsgesellschaft in Düsseldorf, der Gerresheimer Bürgerwehr, ist das natürlich eines meiner favorisierten Hobbys. Also es ist Brauchtum, sowohl Sommer- als auch Winterbrauchtum. Bin ich aktiv, das mache ich schon viele, viele Jahre. Und ich finde das schön, dass Sie das nochmal sagen. Ich habe mich mal beworben in einer anderen Stadt als Beigeordneter und da war unter anderem der Bereich Kultur mit dabei. Und da sagte ich zu dem Bürgermeister, naja, Kultur wäre jetzt noch ein bisschen meine Schwäche, da habe ich nicht so die richtigen Stärken. Und dann sagte er, jetzt kommen Sie aus Düsseldorf, Sie gehen immer von der Hochkultur aus. Aber für uns am Niederrhein ist Kultur auch Karneval. Und dann habe ich gesagt, dann garantiere ich Ihnen, ich bin ein absoluter Kulturexperte.
Darf man bei der Weiterleitung von Geldern, jetzt vielleicht gar nicht nur die Sozialstiftung, sondern generell von öffentlichen Geldern da eigentlich unterscheiden zwischen Hochkultur und Volkskultur, nenne ich es mal, weil wir fördern den Karneval als kulturelles Gut natürlich auch als Westlotto, aber die Karnevalsgesellschaften sind ja kein formaler Destinatär. Das wird dann doch zu weit gehen?
Ja, das glaube ich, würde zu weit gehen. Aber dass wir natürlich auch solche Nischen, also je nachdem, wo man jetzt ist, in Köln oder Düsseldorf ist es keine Nische, aber dass man solche Institutionen auch fördert, weil es natürlich etwas ist, was unsere Kultur wiedergibt, was aus der Historie heraus gewachsen ist. Und das finde ich ganz wichtig, dass das gefördert wird und das erhalten bleibt. Nicht ohne Grund ist der Karneval auch ein immaterielles Weltkulturerbe und das ist natürlich notwendig, dass wir das erhalten.
Das sollten wir auf alle Fälle tun. Auch in Münster hat der Karneval ja einen nicht unerheblichen Stellenwert, wie wir jedes Jahr wieder feststellen können, nicht nur bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ehrenamt und Wohlfahrt, Herr Schmitz, sind das Begriffe, die eng miteinander verbunden sind. Und was heißt das für Sie? Weil Sie bedienen ja im Prinzip die Wohlfahrt über den Stiftungsrat der Sozialstiftung und sind selber auch in der Wohlfahrt bei der Caritas und woanders im Ehrenamt. Geht Wohlfahrt heute ohne Ehrenamt?
Nein, überhaupt nicht. Und das ist ganz wichtig, weil die Wohlfahrt getragen wird von ganz vielen Ehrenamtlichen. Wir brauchen das Hauptamt, das steht außer Frage, aber gerade das Ehrenamt, und das ist egal, ob es die AWO ist, ob es die Caritas ist, die Diakonie und wen wir noch alles haben, das ist ganz, ganz wichtig, weil dieses bürgerschaftliche Engagement ist das, was die Wohlfahrt und unsere Welt da lebenswert macht. Mit den Ehrenamtlichen, die sich engagieren, die vielleicht bei einer Tafel helfen, die Kinderbetreuung machen ehrenamtlich, ähnliche Dinge. Ohne die würde das überhaupt nicht gehen. Und das ist ganz wichtig, dass das auch weiterhin gefördert wird, dieses Ehrenamt, um diesen Schatz, den wir haben, dieses bürgerschaftliche Engagement, auch weiterhin in Deutschland zu bekommen.
Sehen wir von Westlotto ja ganz genauso. Auch wir sind ja Förderer ehrenamtlichen Engagements über den Ehrenamtatlas NRW zum Beispiel mit der Befragung bis in die Kreise und Städte hinein. Das ist ja auch deutschlandweit einmalig und wo uns die Institutionen ja sagen, da gibt's tolle Zahlen, wo wir schauen können, warum macht die Nachbargemeinde das eigentlich anders als wir? Und davon kann man ja lernen oder sich Sachen abgucken.
Ja, ich glaube, wir sind auch weg von diesem Punkt früher noch, das macht der Wohlfahrtsverband, macht das und wieso machen wir das nicht? Wir müssen das auch machen. Das ist vorbei. Wir müssen heute gucken, viele Organisationen arbeiten ja auch zusammen. Und was hilft den Menschen vor Ort und wer kann diese Aufgabe am besten erledigen? Wenn man sich das überlegt, früher Caritas und Diakonie, dass man gesagt hat, die katholische Seite, die evangelische Seite, da wird nicht zusammengearbeitet und machten genau das Gleiche, machten die Altenbetreuung, die Kinderbetreuung, dass man heute dann sagt, nein, das machen wir gemeinsam als Partner, weil es für die Bürgerinnen und Bürger ist und man auch natürlich die Kapazitäten nicht mehr hat, das alles so auszuführen. Das ist ganz wichtig. Das ist aber zum Glück ja auch ein Wandel, der eingesetzt hat in der Wohlfahrt, dass da auch geguckt wird, die Zusammenarbeit funktioniert vernünftig und wir machen das für die Menschen vor Ort.
Na, da haben Sie mir meine nächste Frage schon vorweggenommen, aber da bleiben wir noch mal ein bisschen dran. Sozusagen Neid oder Wettbewerb. Wettbewerb wird es doch aber bestimmt nach wie vor geben, auch um die Anträge. Wie lösen Sie das? Also so ganz glaube ich nicht, dass die eine konfessionelle Seite der anderen konfessionellen Seite alles so ganz genauso gönnt, sondern man hat ja durchaus auch Eigeninteressen, denn wir wissen ja zum Beispiel auch aus dem Ehrenamt, dass man dort eben auch große Probleme hat, Menschen zu aktivieren, sich für diese Gesellschaft wieder zu engagieren. Und eine der Punkte ist ja, dass man Geld braucht für Projekte. Also sind Sie da so aufgestellt, dass Sie sagen, wenn die einen was kriegen, kriegen die anderen auch was? Oder vergeben Sie nach Regionalprinzip?
Nee, wir vergeben wirklich nach den besten Ideen. Und das versuchen wir auch immer dafür zu werben, dass wir sagen, reicht uns bitte eure Ideen ein und wir gucken, was wir davon am sinnvollsten umsetzen können. Und da sind so viele tolle Ideen dabei, dass man einfach sagen muss, wir versuchen so viel wie möglich zu bedienen an den Stellen und ich würde auch nicht von Neid sprechen. Also es ist nicht so, dass man sagt, ah, das DRK hat da jetzt wieder 500.000 Euro gekriegt, jetzt müssen wir der ABO auch das gleiche Geld zur Verfügung stellen, sondern wir gucken, die Projekte, die eingereicht werden, sind die vernünftig, sind die gut, helfen die, dann werden die gefördert und das wird aber nicht verteilt nach Köpfen oder nach Verbänden, nach Regionen, sondern das ist ganz unterschiedlich. Wir merken das in den letzten Jahren. Es gibt Geschäftsführer, egal welchen Verbandes, die sind vielleicht etwas kreativer in dem, was man beantragen kann und wie man das macht als andere. Aber dann versuchen wir auch immer wieder, alle darüber zu informieren, wie man die Anträge vernünftig stellen kann.
Was ist Ihr aktuelles Lieblingsprojekt?
Also das ist momentan wirklich Housing First. Wir versuchen gerade mit den Verbänden zusammen Obdachlosigkeit zu beenden. Das ist ein ganz großes Ziel von uns, dass wir auf verschiedenste Arten versuchen, den Menschen zu helfen. Und Housing First ist ein Modell, wo man sagen kann, wir geben bedingungslos erstmal eine Wohnung, stellen wir zur Verfügung, um den Menschen wieder ein geregeltes Leben zu ermöglichen. Das ist nicht immer ganz einfach, aber das funktioniert. Ein zweiter großer, wirklich interessanter Bereich ist die Förderung von Digitalisierung und KI in der Eingliederungshilfe. Das sind wir auch sehr groß aufgestellt mit vielen verschiedenen Verbänden. Da ist zum Beispiel die Blindenhilfe in Düren mit dabei. Dann ist die Josefsgesellschaft mit dabei. Und jeder probiert vor Ort, wie kann ich eigentlich KI einsetzen, in der Einwilligungshilfe, um sowohl den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch den Pflegekräften zu helfen, dass sie besser arbeiten können im Sinne der Menschen. Ein Projekt, was wir jetzt zuletzt noch gefördert haben, das ist für mich ein sehr emotionales Projekt. Da geht es um die Betreuung von Eltern von Sternenkindern, also Kinder, die entweder schon tot geboren werden oder aber auch dann kurz nach der Geburt versterben. Und das ist noch gar nicht gut erforscht. Und da haben wir ein Forschungsprojekt zusammen mit einem Essener Krankenhaus, wo wir jetzt auch einen Leitfaden entwickeln. Wie gehen eigentlich die Kliniken damit um? Wie gehen die betreuenden Hebammen damit um? Und wie kann man die Eltern an der Stelle unterstützen? Also das ist auch das Schöne an der Stiftung Wohlfahrtspflege oder an der Sozialstiftung. Wir sind so breit aufgestellt, dass wir ganz, ganz viele Projekte fördern können und da dann versuchen, den Menschen zu helfen.
Sie haben gerade ganz was Spannendes gesagt, für mich jedenfalls spannend. Sie haben so nebenbei den Einzug der Modernität, der Digitalisierung in diese Wohlfahrtsprojekte beschrieben. Ist Digitalisierung in der Wohlfahrt ein großes Thema? Ich denke man ja vielleicht, naja gut, die machen Betreuung mit Menschen, aber so wie Sie es gerade gesagt haben, scheint das in den Projekten eine große Rolle zu spielen. Und steigt dadurch nicht auch eminent der Finanzbedarf?
Das ist ein Riesenthema. Also wir haben während Corona das Problem gehabt, dass wir die Gelder gar nicht vernünftig ausschütten konnten, weil viele Projekte einfach auf der Strecke geblieben sind. Bauprojekte, also die viel Geld verschlingen. Und da haben wir eine wirklich breit gestreute Aktion gemacht, dass alle Einrichtungen von uns überhaupt erstmal Tablets zur Verfügung gestellt bekommen haben, WLAN zur Verfügung gestellt bekommen haben, also die Hardware, damit die Menschen vor Ort die Möglichkeit haben, mit ihren Angehörigen zu kommunizieren, weil viele Einrichtungen hatten das überhaupt nicht. Aus diesem Projekt heraus ist dann auch, wir haben das begleitet wissenschaftlich, und wie man überhaupt Computer und Digitalisierung in der Einwilligungshilfe, in der Jugendhilfe einsetzen kann. Und daraus ist jetzt dieses KI-Projekt entstanden, dass wir gesagt haben, das war den Betreibern wichtig, wie können wir intensiv daran arbeiten und weiter versuchen jetzt, das künstliche Intelligenz und Digitalisierung da umzusetzen. Und das sind einmal ganz praktische Beispiele. Also es gibt in einer Einrichtung zum Beispiel Situationen, da wird jetzt versucht mit Sensortechnik, es gibt da Menschen mit Weglauftendenzen, mit Sensortechnik, dass wenn der Mensch in die Nähe der Tür kommt, die Tür sich gar nicht öffnen lässt. Wenn jemand anders kommt, wird die Tür automatisch geöffnet. Dann geht es darum, wie kann ich die Dokumentation vereinfachen? Und so versuchen wir dann einfach Möglichkeiten umzusetzen, um es den Angestellten da vor Ort, den Pflegekräften einfach zu vereinfachen.
Spannende Beispiele. Mal Hand aufs Herz. Hat die Sozialstiftung ausreichend Kohle, um alle diese Anträge bedienen zu können?
Also wir würden uns immer freuen, wenn wir noch mehr Geld zur Verfügung hätten. Aber es ist durchaus so, dass wir auskömmlich sind, dass wir mit dem, was wir planen, auch die Sachen umsetzen können. Also wir haben so ein bisschen auch das Brot- und Buttergeschäft. Wir arbeiten zum Beispiel gerade daran, dass wir viele heilpädagogische Kindertageseinrichtungen renovieren, dass wir denen die Möglichkeit geben, wenn sie eine heilpädagogische Gruppe haben, dass sie da Spielgeräte kaufen können. Das ist so das Brot- und Futtergeschäft, der Neubau oder der Ersatzbau von Einrichtungen. So, und dann haben wir aber auch immer, und das ist uns wichtig, dass wir diesen Bereich der Innovation, wo können wir in neue Sachen investieren, die dann irgendwann hoffentlich in die Regelförderung übergehen, dass wir den mit bedienen. Aber mehr ginge natürlich immer. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Geld, was wir im Jahr zur Verfügung haben, um gute Dinge zu tun. Aber wenn Westlotto sagt, wir kriegen jetzt mehr von Ihnen, dann fühlen Sie sich frei. Herr Weber, ich schreibe Ihnen gleich die Kontonummer. Wir sind gespannt.
Schade, schade, schade. Ich wollte Sie doch hier auf die falsche Fährte locken und sagen, ein Entscheider im Landtag kann ja auch über die Menge entscheiden, wie Glücksspiel, staatliches Glücksspiel insbesondere, angeboten wird. Und wenn er auf der anderen Seite natürlich Empfänger ist, hat er ja zwei Interessenlagen. Glauben Sie, dass man die Rolle dieses Verteilsystems, das Lotto-Prinzip, wie wir es nennen, oder dass man die Glücksspielbranche noch stärker in der sozialen Infrastruktur von NRW berücksichtigen sollte? Also das eine sind die Gelder, die aus dem Glücksspiel kommen, aber Glücksspielunternehmen verdienen ja auch ordentlich, insbesondere natürlich auch die Privatindustrie. Und sehen Sie da vielleicht auch noch ein stärkeres Engagement, was Sie gerne hätten? Um zu sagen, es gibt viele Aufgaben, Stichwort Digitalisierung, Prävention, Umgang mit Medien ist ja auch in der Landesregierung ein großes Thema, dass man da einfach nochmal seine Stellung als Unternehmen in Nordrhein-Westfalen benutzt, um diesem Gemeinwohlgedanken nicht nur mit Geld, sondern mit zusätzlichem Engagement nochmal Rechnung zu tragen.
Also ich muss sagen, grundsätzlich sind unsere Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, und das ist egal, ob es die Automatenbranche ist, ob es Merkur-Spielgruppe ist, ob es jetzt Westlotto ist, sind alle immer gesprächsbereit. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir miteinander im Gespräch bleiben können. Wichtig ist mir, dass gerade bei der Sozialstiftung wir eine Parlamentsstiftung sind. So, und es gibt immer mal wieder Finanzminister, der aktuelle hat das nicht getan, aber immer mal wieder Finanzminister, die sagen, naja, warum nehmen wir nicht die Erträge, die aus den Spielbänken kommen, und nehmen die für den ganz normalen Landeshaushalt? Der Vorteil ist, dadurch, dass wir als Parlamentsstiftung auch die Mehrheit, also die Parlamentarier haben ja wirklich die Mehrheit auch im Stiftungsrat, werden wir immer verhindern, dass so etwas passiert, weil es ja für uns auch als Abgeordnete, egal welcher Fraktion, wichtig ist, dass man vor Ort auch Dinge fördern kann, dass man sieht, das Geld kommt bei mir wirklich an. Und da sind die Kolleginnen und Kollegen immer ganz, ganz dankbar. Ich mache das immer so, wenn ich die Stiftungsratsunterlagen kriege. Also wir haben ja auch, wenn wir Plenarsitzungen dann haben, dann gehe ich immer rum und spreche mit den Kollegen und frage nochmal nach, weil ich ja auch nicht alle Projekte vor Ort kenne. Und die Kollegen vor Ort kennen das ja meistens und holen mir dann auch eine Einschätzung, ob das sinnvoll ist oder nicht. In den seltensten Fällen, das ist ja auch schon mal vorgeprüft bei uns von der Geschäftsstelle, sind das keine guten Projekte, sondern ganz im Gegenteil, dann erzählen die Kolleginnen immer ganz begeistert, was es da alles gibt und wie toll die das umsetzen. Und das ist für mich für die Vorbereitung auch immer gut, dann zu sehen, dass es wirklich das Geld an einer Stelle ankommt, wo es den Menschen hilft und das auch vor Ort gewertschätzt wird.
Vielen Dank. Herr Schmitz, Sie haben ein Motto, das lautet, nur protestieren reicht nicht, man muss selbst aktiv werden. Was heißt das für Sie ganz persönlich und was heißt das für Sie auch politisch?
Also ich mache sehr, sehr viele, ich bin ja auch ganz normaler Abgeordneter und Wahlkreisabgeordneter hier für den Düsseldorfer Osten. Und ich habe für mich, dieses Protestieren ist notwendig. Ich sage zum Beispiel nie eine Schülergruppe ab. Also wenn ich eine Anfrage bekomme von einer Schülergruppe dann oder einer Jugendgruppe, dann nehme ich die wahr. Wir haben ja sehr viele Besuchergruppen hier im Landtag. Und das ist manchmal schwierig, weil man andere Termine dafür absagen muss. Aber den Kindern und Jugendlichen diesen Wert der Demokratie, den wir haben, diesen Schatz näher zu bringen, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich erlebe das. Ich hatte das große Glück, dass ich immer in einer Familie aufgewachsen bin, wo es demokratisch zuging, dass ich mich immer engagiert habe in der katholischen Jugend. Ich war häufig relativ viel Klassensprecher, Stufensprecher, Ähnliches. Dafür versuche ich immer zu werben, dass man sich einbringt. Und ich sage das den Kindern und Jugendlichen auch, wenn ihr ein Problem habt, dann schreibt euren Bürgermeister an, wendet euch an eure Ratsmitglieder, wendet euch an eure Bundestags- und Landtagsabgeordneten. Und man kriegt ja auch Antworten. Dann sagen die, da kümmert sich ja dann nie einer drum. Ich sage, das stimmt nicht. Wenn ihr den Oberbürgermeister anschreibt, werdet ihr von dem eine Antwort kriegen, ob die zufriedenstellend ist. Das ist eine andere Sache. Aber wenn ihr sagt, das ist richtig und das müssen wir machen, dann setzt euch dafür ein, dafür auch zu werben. Und das ist ja auch so, ich meine, ich bin Sozialpolitiker durch und durch. Dieses dafür zu werben, sich für seine Gesellschaft einzusetzen und im Zweifelsfall auch darauf hinzuweisen, was nicht richtig läuft, was man besser machen muss, und dafür muss man dann protestieren. Und dafür werbe ich gerade bei Kindern und Jugendlichen extrem viel.
Diesem positiven Protest schließe ich mich auch ganz persönlich natürlich zu 100% an. Wir alle haben eine Aufgabe, immer unsere demokratischen Strukturen nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern sie wehrhaft und zu halten und auch zu stärken. Also da sehen Sie auch bei dem staatlichen Unternehmen Westlotto eine 100%ige Unterstützung. Herr Schmitz, wir kommen schon langsam zu dem Ende unseres Talks. Ich habe natürlich die Frage an Sie, was eigentlich Ihr konkreter Wunsch für 2026?
Ja, also ich würde mich natürlich freuen, dass wir, ich sag mal, global vielleicht auch etwas wieder die Krisen runterfahren können. Wir sind in einer geopolitischen Bedrohungslage, die ich mir selber in meiner Jugend hätte nicht vorstellen können, dass ich sowas nochmal erlebe. Ich habe das ja eben gesagt, ich habe selber zwei Kinder, dass wir jetzt wieder eine Wehrpflicht einführen, die ich begrüße, dass wir gucken müssen, wie wir unser Land wehrfähig machen und auch die Bevölkerung dafür zu avisieren. Und wenn man sagt, wir schaffen es dafür, so ein bisschen so ein Mindchange in der Gesellschaft hinzubekommen. Und dazu hilft natürlich auch auf der anderen Seite gerade die Wohlfahrt und bürgerschaftliches Engagement, sondern dieses Verständnis, sich weiter auch für sein Land, für seine Mitbürgerinnen und Mitbürger einzusetzen, dass wir das weiter schaffen, zu verstetigen, dass den Menschen das klar ist. Das wäre so mein Wunsch und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, wo wir alle gemeinsam dran arbeiten müssen. Das kann keiner alleine, sondern da müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten.
Gemeinsam war das Stichwort für unser heutiges Spielstudio. Ich hatte zu Gast Marco Schmitz. Er ist gewählter Abgeordneter im Landtag Nordrhein-Westfalen und dort Sozialpolitiker, aber vor allen Dingen ist er auch Vorsitzender des Stiftungsrats der Sozialstiftung NRW. Und er ist ehrenamtlich aktiv, nicht nur im Karneval, sondern auch bei der Caritas, beim Domradio und ich glaube noch in vielen anderen Institutionen. Sie sind sowas wie so ein Multidestinatär, würde ich mal sagen. Aber vielen Dank, dass wir heute gehört haben, wie wichtig Sie diese Schnittstelle von Politik, Gemeinwohl, Ehrenamt und so weiter und Gesellschaft sehen, auch betrachten, auch in ihrer täglichen Arbeit. Und ich glaube, das war wieder ein eindrückliches Beispiel dafür, wie die Erlöse des staatlichen Glücksspiels, also jedes Jahr viele Millionen Euro, in soziale Projekte fließen. Und Sie haben es gesagt, eben ganz konkret Menschen in Nordrhein-Westfalen damit auch helfen.
Ja, ich möchte mich bedanken, Herr Weber, vielen Dank für den gemeinsamen Talk und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Machen Sie es gut.
Vielen Dank, Herr Schmitz, für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die 41. Folge von unserem Westlotto Spielstudio, dem Podcast für die Glücksspielbranche. Und ich sage natürlich, bleiben Sie uns treu. In der nächsten Folge am 12. Februar geht es dann wieder um eine andere Persönlichkeit, die zeigt, wie vielfältig die Glücksspielwelt ist. Der Eindruck heute, der war schon enorm dafür. Bis dahin, Glück auf!